Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungen. Project One Motorsport ist Weltmeister. Bereits im ersten Jahr der Teilnahme an der WEC ist es dem Team aus Lohne, für die Nicht-Eingeweihten, das liegt zwischen Bremen und Osnabrück, gelungen, den ersten Platz zu erlangen. Genauer gesagt, sie sind FIA World Endurance Champion, LMGTEAM. Den internationalen Titel erreichten sie in lediglich 13 Monaten, dieses Team, nämlich von der Bestätigung der Teilnahme bis zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Das ist ein neuer Rekord. Das interessiert mich. Wie konnte das passieren? Wie ist das gelungen? Ich spreche darum mit Axel Funke, dem Leiter des Projekts, und mit Kai Ogiermann, dem Personalchef, über die Erfolgsfaktoren. Beide sind bei Toolimit, dem Unternehmen, das sich auf Motorsport als Agentur fokussiert hat. Und ich habe bereits mit dem Gründer Hans-Bernd Kamps in der Episode SF51 gesprochen. Der Titel damals, wer gewinnt, der Egoist oder der Teamplayer? Wir sprechen unter anderem mit Axel und mit Kai über folgende Themen, nämlich die Frage, wie weit man im Motorsport eigentlich Egoist oder Teamplayer sein muss, warum die soziale Kompetenz an erster Stelle steht, wie kulturelle Unterschiede im Team zum Erfolg geführt werden und warum Persönlichkeitsbildung im Zentrum steht. Letztlich stellen wir natürlich auch immer wieder die Frage, was können wir dafür vom Motorsport auf das Business übertragen? Hallo Axel, hallo Kai, danke für eure Zeit. Wo sind wir hier? Ist wie immer die Frage. Geht jetzt erstmal wahrscheinlich an dich, Axel.
Ja, wir sind hier in Lohne, in den Räumlichkeiten von einem Fastrack Racing Center, wo wir das Team Project One fit machen für die Saison, die aktuell läuft.
Was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist zum Beispiel, dass zu deiner Rechten ein Boxsack hängt und eine ziemlich stabile Konstruktion darüber, damit hier nichts runterbricht.
Die Konstruktion ist dafür, dass ja nichts runterbricht, aber auch, dass wir den Boxsack, den schweren, dran aufhängen können.
Ja.
Wir sind, wie gesagt, in den Räumlichkeiten. Wir bereiten hier die Fahrer vor, in allen Belangen. Um Stresssituationen zu simulieren, müssen die sich entsprechend vorbereiten und entsprechend vorarbeiten, bevor sie in Simulator dürfen.
Ja, womit wir schon mitten im Thema drin sind, das schrauben wir gleich mal wieder zurück. Für mich ist ja immer wichtig zu wissen, wo wir sind. Wir sind auch an dem Ort, wo die Rennwagen selbst, die ihr einsetzt, auch vorbereitet werden. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Etage tiefer gehen würden und von mir aus gesehen nach rechts, da würden wir auch die Werkstätten finden?
Da ist die Werkstatt ganz genau. Aktuell ist für unser Weltmeisterprogramm die Werkstatt relativ leer, weil das ganze Equipment und die Fahrzeuge sind auf der Rundreise um die Welt.
Ja.
Aktuell befinden sie sich in Shanghai. Dort werden sie gerade verladen und transportiert an die Strecke. Und es ist auch der Ort, an dem wir am nächsten Montag hinreisen werden, für die dritte Runde in der WEC-Weltmeisterschaft.
Okay. Kai, du sitzt ganz entspannt dabei. Bist du eigentlich bei solchen Reisen auch dabei als Personalchef von Toolimit oder unterstützt du von hier aus?
Ich unterstütze meistens von hier aus, ist aber auch schon mal angedacht, dass ich dabei bin. Habe ja auch Motorsport-Erfahrung aus der Vergangenheit. Jetzt kommt wieder das leidige Thema, ich mag den Begriff Personalchef nicht so gerne. Also habe auch einen technischen Hintergrund und gewisse Positionen im Motorsport auch inne gehabt. Also so können wir dann auch da eingreifen und mache aber mehr hier aus dem Mutterschiff meinen Job.
Wenn man Fotos sieht hier in der Agentur selbst, wo ja ihr auch viele Events betreut, dann sieht man euch eben oft auch an der Rennstrecke. Also ihr seid da auch in Action. Es ist jetzt nicht etwas, was man fernsteuern kann.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Solange noch Leute aktiv Auto fahren wollen und das gerne tun, machen wir das von hier aus. So ganz in der Robotik angekommen sind wir noch nicht.
Okay, das wäre vielleicht nachher mal was für das Thema, was passiert in Zukunft. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte mit Hans-Bernd Kamps, dem Geschäftsführer von Toolimit, ja in der Podcast-Episode SF51 vom Mai 2017, so lange ist ja schon wieder her, krass, da waren wir ja auch hier, über die Frage gesprochen, inwieweit ein Rennfahrer einerseits Egoist und andererseits Teamplayer sein muss. Wie ist eigentlich eure Sicht der Dinge? Vor allen Dingen, wie ist sie aktuell? Kai, willst du starten?
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Ist ein Thema, was wir immer noch heiß diskutieren. Letztendlich kann ich es aber bestätigen, was der Hans-Bernd schon gesagt hat. Also ich brauche beide Faktoren für so einen Rennfahrer. Also das heißt, ich brauche eine gewisse Durchsetzungskraft. Für mich steht aber die soziale Kompetenz da auch an erster Stelle, weil das ist das Schöne am Motorsport, ich sehr viele Faktoren habe und also nicht selber alleine im Auto schnell sein muss, sondern mein Team mitnehmen muss. Mhm. Und das wiederum ist genau das, was auch unserer Meinung eine Führungskraft auszeichnet, Impulse zu setzen, auch Entscheidungen treffen zu können, aber auch nicht zu vergessen, sein Team und seine Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Und das ist für mich als Personalentwickler weiterhin auch die Kunst, individuell auf jeden da einzugreifen.
Ja, ist ganz spannend. Vielleicht an der Stelle mal eine Verknüpfung vorm Mikrofon. Ich hatte ja Dr. Viktor Ubeit, den Chefpsychologen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, auch im Podcast-Interview neulich. Und der sagt Ähnliches. Also die Frage war ja, die wir auch schon mal bei ihm als Speaker beim Kongress hatten, was braucht man eigentlich für Fähigkeiten, um ganz nach oben zu kommen, im doppelten Sinne? Nämlich eben auch zum Beispiel wie Alexander Gerst auf so einer Raumstation, und der betont genau auch diese Aspekte, nämlich Teamfähigkeit. Also sie müssen alle super gut sein, sie müssen auch sicherlich so einen Zug haben nach vorne und auch der Beste in der jeweiligen Disziplin zu sein, aber über allem, sagt Viktor Ubeit, und du bestätigst das, Kai, geht es eher mal auch darum, dass die Leute auch sozial kompetent, teamfähig sein müssen. Axel, ist es bei dir auch dein Blick? Du bist ja ganz dicht dran auch als Teamchef.
Ja, also ich sehe es genauso, wie ihr schon gesagt habt. Du brauchst natürlich beides im Auto, und da können wir jetzt die verschiedenen Serien, die wir fahren, einfach betrachten. Wenn wir den Carrera Cup und Super Cup betrachten, fahre ich dieses Rennen ganz allein. Das sind 35 Minuten, da bin ich erstmal ganz alleine in diesem Fahrzeug. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich daran denken, dass da ein Team dahinter steht, was natürlich auch das entsprechende Resultat haben muss. Aber sicherlich ist so ein Sprintrennen mehr mit einem Egoisten zu vergleichen und unser Langstreckenprogramm sicherlich eher mit dem Teamplayer zu vergleichen, den wir dann gewissermaßen auch brauchen. Denn das Rennen geht 6 Stunden, geht 8 Stunden, geht 24 Stunden. Und man könnte jetzt ja einfach sagen, die anderen wollen auch noch fahren. Mhm. Und um da anzukommen, kann ich halt nicht immer nur an mich denken, sondern ich muss das Auto an einem Stück lassen, ohne Beschädigung zu dem nächsten Fahrer dann letztendlich übergeben. Und das macht am Ende auch den Teamplayer aus.
Ich denke gerade bei so Langstrecken, das finde ich immer ganz, ganz schönen Vergleich auch zum Thema unternehmerischer Alltag, da geht es ja auch um die Mittel- und Langstrecke. Da geht es ja selten auch um den Sprint, da gibt es auch, klar. Aber dass man da auch sagen kann, lasst das Material heile im übertragenen Sinne natürlich, aber sieh auch zu, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man sich sagt, wie reagiert das Auto, wie muss ich die Abstimmung verändern, gebe ich Tipps zur Rennstrecke an meinen Kollegen, der mit mir den nächsten Stint fährt dann weiter. Sowas in der Art?
Ja, also das ist gang und gäbe. Letztendlich fahren wir in der Langstrecke eine vordefinierte Anzahl an Runden, die der Tank zulässt. Dann kommt der Fahrer rein, und es ist gängiges Prozedere, dass er in der letzten Runde über den Funk in den Zustand der Strecke mitteilt, an den Fahrer, den er das Auto letztendlich übergibt. Der hat schon seinen Helm auf, der wartet in der Box und hat das Funkgerät sozusagen am Mann und hört dem Fahrer dann einfach nur zu, ohne dass er mit ihm sprechen kann. Aber zumindest bekommt er alle Informationen. Hier fehlt ein Poller, da ist es rutschig, hier ist gerade jemand rausgefahren. Oder bestimmte Strecken bieten viel mehr Grip als vorher. Einfach den Zustand der Strecke ein bisschen wiedergibt, sodass andere sich besser darauf vorbereiten können.
Ja. Ich springe mal gleich rein in eins meiner Hauptthemen, nämlich ihr seid eine neue Saison, beziehungsweise ihr seid eine neue Rennserie gefahren und ihr seid gleich in der ersten Saison Weltmeister in eurer Kategorie geworden. Ich würde jetzt mal ketzerisch sagen, wie konnte das passieren? Und natürlich andersrum gefragt, vielleicht ein paar Hinweise erstmal an diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so motorsportaffin sind. Was war das für eine Serie? Warum seid ihr eingestiegen? Und ja, letztlich auch, warum habt ihr sofort so einen durchschlagenden Erfolg gehabt?
Wir haben ja dieses Jahr einige Titel geholt. Wir haben, wenn wir auf die Sprintrennen im Carrera Cup gucken, haben wir den Rookie-Titel geholt dieses Jahr.
Carrera Cup, vielleicht nochmal. Carrera heißt Porsche und dann
Porsche, Carrera Cup, genau, okay. 911. Nur ein Fahrer pro Auto. Dort haben wir den Rookie-Titel gewonnen, auch mit einem neuen Team.
Rookie heißt Anfänger. Also jemand, der sozusagen das erste Mal, der muss jetzt nicht ein Anfänger an sich sein, sondern der zum ersten Mal in der Serie im Auto mitfährt.
Und ein gewisses Alter nicht überschritten hat.
Okay.
So. Das haben wir im Carrera Cup gewonnen. Und dann in unserer Debütsaison in der FIA-Weltmeisterschaft. Ja, ich sage immer, früher hat man immer gesagt, weniger ist mehr. Ich sage immer, mehr ist mehr. Mhm. Mehr Aufwand, auch mehr Ertrag. Mhm. Wir haben viel gearbeitet, viel Lehrgeld und Lehrstunden bezahlen müssen, letztendlich auch für kleine Fehler, die wir gemacht haben. Aber wir haben konstant gearbeitet. Wir hatten unser erstes Podium, den ersten Sieg im dritten Rennen in Fuji, nachdem wir das Podium in Silverstone hatten. Und dann einfach konstruktiv, positiv weitergearbeitet. Am Ende standen wir vor dem letzten Rennen der Saison in Le Mans als Führender im Tableau. Und das haben wir nach Le Mans damit bestätigt. Es konnte uns auch keiner mehr wieder überholen, weil wir Le Mans auch noch gewonnen hatten.
Okay, aber das ist natürlich jetzt ein Punkt so nach dem Motto, es konnte gar nicht anders sein. Aber was man wahrscheinlich dann miterlebt hätte, wenn man euch begleitet hätte, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt technische Pannen dabei, es gibt wahrscheinlich organisatorische Herausforderungen und so weiter. Ein Auto blieb hängen irgendwann mal, ich weiß es nicht genau. War das so, dass irgendwie ein Auto im Transport hängen geblieben war oder so?
Wir haben ein Auto verloren in Sebring in Amerika durch ein Wochenende davor, vor des eigentlichen Rennens am Samstag ist durch einen Brandschaden.
Ach, okay.
Also das Auto ist durch das Feuer so zerstört worden, dass es nicht einsetzbar war. Und so mussten wir innerhalb von 24 Stunden ein neues Fahrzeug dort hinbekommen. Das heißt, von hier aus Deutschland, aus Weissach, in der guten Zusammenarbeit, Teamplayer-mäßig, dieses Fahrzeug dann mit vereinten Kräften am Montagmorgen aus Weissach herausgeholt und am Mittwoch morgen stand das Ding dann in Sebring.
Cool. Kai, Frage an dich, auch der du, wie du sagst, manches ja auch von hier aus beobachtest. Wie hast du das Teambuilding gesehen, gerade jetzt bei diesem vollkommen neuen Ansatz in der Langstrecken Weltmeisterschaftsserie. Was war das Besondere dabei? Was habt ihr was anders gemacht oder habt ihr bewährte Rezepte sozusagen umgesetzt? Immer auch vor dem Hintergrund, dass wir ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die auch sagen, okay, was kann ich jetzt daraus lernen? Vor allem, wenn ich jetzt ein neues Team aufbaue und eine neue Challenge auch habe. Also ich stelle mir das gerade so vor, man würde ein völlig neues Produkt in einen völlig neuen Markt bringen.
Ja. Wir haben schon was Besonderes, komme ich gleich aber zu. Also es ist schon eine Riesenherausforderung und auch gerade dieses neue Weltmeisterschaftsteam stellt uns vor eine Herausforderung, weil wir größer geworden sind, das heißt auch internationaler. Englisch ist unsere Sprache im Business, das ist damit gar nicht gemeint, aber wir gehen dann schon auf kulturelle Geschichten ein. Das heißt, wir haben sehr viel Engländer, französischen Anteil, deutschen Anteil, den zusammenzubringen. Das ist dann die Herausforderung und das machst du dann halt auch nicht auf der Rennstrecke, sondern möglichst hier im Unternehmen, was natürlich schwierig ist, wenn ich auf dem ganzen Planeten verteilte Mitarbeiter habe. Nichtsdestotrotz haben wir da sehr gute Erfahrungen aus dem Teambildung von den Cups und wie eben schon gesagt, gehen wir viel mehr auf Persönlichkeitsentwicklung ein. Das heißt, die Standards an wie gut ein Techniker arbeitet, das hat man relativ schnell raus im Office-Bereich oder auch in der Werkstatt. Für mich oder für uns ist viel interessanter, wie gesagt, welche Charaktere habe ich, wie weiß ich, wie ich ticke und wie weiß ich dann noch, wie mein Kollege tickt. Und da nehmen wir Geschichten, die sonst oft auch nur im Führungsbereich zu finden sind, wie Potenzialanalysen, bieten wir unseren Mechanikern an, selbst von dem Auszubildenden bis zum Führungsjob arbeiten wir dann mit Potenzialanalysen und fangen da an, uns kennenzulernen. Und somit läuft dann so ein Team auch besser wie so ein Getriebe ineinander. Das ist also die Hauptherausforderung für uns, Typenkunde zu betreiben und da nie aufzuhören. Ne? Also das ist ein Dauerprozess, der ist nie zu Ende.
Ja, Typenkunde finde ich spannend dabei. Unser Thema ist, das wisst ihr ja, weil wir da ja auch schon Projekte zusammen gemacht haben und nicht wenig, wenn ich so zurückblicke. Das Thema ist ja immer Selbstführung. Also wie stark ist das Thema Selbstführung dann zum Beispiel bei einem Rennfahrer ein Thema? Also ich glaube, Axel, das ist auch ganz stark dein Aspekt, dass du ja, Stichwort Typenkunde, die Menschen mit auswählst, dass du sie aber dann auch im Fast Track Racing Center begleitest. Wie muss ich mir das vorstellen und welche Rolle spielt Selbstführung dabei?
Für einen Rennfahrer ist natürlich erstmal wichtig, der will A, Auto fahren und B, natürlich relativ schnell Auto fahren, am besten schneller als die anderen. Und da gehören dann einige Zutaten letztendlich dazu. Dazu gehört auch, dass man sich entsprechend vorbereitet auf die Veranstaltung, genauso wie ich als Führungskraft mich auf ein Meeting vorbereite, dass ich mein Gegenüber kenne, dass ich den Plan kenne, dass ich weiß, was so auf mich zukommt, wie ist das Wochenende strukturiert, was sind meine Aufgaben, was sind meine Verpflichtungen. Ganz oft ist dann auch der Mix, das Ganze bei so einem Event unter einen Hut zu bringen, dann einfach das Wichtige, einen klar strukturierten Plan zu haben, sich auch einfach in seinen jungen Jahren an einen Plan halten zu können und die Erfahrungen, die man letztendlich gesammelt hat, an die Jungs oder an die jungen Rennfahrer weiterzugeben, wenn wir die kleineren Serien betrachten. Einer der Kandidaten fährt jetzt das Rennen in Shanghai für uns, Nachrichten vorne, hüpft ins Cockpit, weil er einfach diesem Plan bedingungslos folgt und den Vorgaben da aufmerksam zuhört, die Sachen wahrnimmt, und dann verdient man sich auch so etwas, in so ein Cockpit dann mal reinzuhüpfen.
Ja. Wenn du die letzten Jahre zurückguckst, du bist ja jetzt, wie lange bist du schon sozusagen ungefähr in dem Job jetzt hier bei To Limit?
In dem Job bei To Limit jetzt 5 Jahre.
Okay, wenn du die 5 Jahre und natürlich davor warst du auch im Motorsport auch tätig, warst auch zum Teil ja mit auch, sag mal, an den Strecken, auch damals schon. Gibt es einen Unterschied, wenn heute die jungen Leute, die Talente, die Rookies kommen, im Vergleich zu damals und zu heute, hat sich was verändert? Also im Sinne von Disziplin, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft dabei, ich sage mal auch Durchhaltevermögen, das wären, glaube ich, alles ja auch so Inhaltsstoffe, die man braucht. Hat sich was verändert?
Also bei den richtig Guten hat sich nichts verändert.
Okay.
Das sehe ich immer. Also die machen das mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Bereitschaft, dem unbedingten Plan da zu folgen, wie früher auch. Was sich verändert hat, ist die Anzahl an ich bin wirklich gut, aber sie am Ende nicht wissen, was es heißt, dem Ganzen auch bedingungslos zu folgen. Also wenn man sagt, Rennfahrer als Führungskraft, würde ich sagen, nicht tauglich.
Heißt, es gibt eine größere Anzahl von Leuten. Gibt es, woran liegt das? Weil die Attraktivität weiter gestiegen ist, weil mehr Serien da sind als Einstieg? Gibt es einen größeren Breitensport?
Vielleicht ist es wirklich so, dass es ein größerer Breitensport ist, dass da mehr Leute hineinströmen oder vieles einfach gibt, die das mal ausprobieren möchten.
Oder ist einfach mehr Geld da im Sinne von, dass die Jüngeren auch eher schneller, früher gefördert werden?
Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir im Detail nicht angeguckt, warum das ist.
Ja.
Das ist das, was ich einfach merke.
Genau.
Bei den Leuten, die sich melden, die Interesse zeigen, die wir natürlich auch erstmal in erster Instanz alle gleich behandeln. Jeder hat die gleichen Chancen, wie überall auch. Und dann sortiert man das am Ende einfach aus.
Ja.
Und man stellt einfach fest, manche wollen das mehr als andere. Und die das mehr wollen, sind am Ende auch weiter vorne.
Gebe ich mal an Kai weiter. Welche Erfolgsfaktoren siehst du da, gerade in Bezug auf Rennfahrer, die wirklich an die Spitze wollen? Also, oder wie wir sagen würden, ganz nach oben wollen? Siehst du es ähnlich? Hat es was damit zu tun, mit zu verstehen, was jetzt Purpose ist ja im Moment auch so ein Modebegriff, also Sinn und Zweck, das gemeinsame Teamziel, was gibt es für Ingredienzien sozusagen? Was muss man drauf haben?
Ja, wie wir eben schon gehört haben, Axel sagte jetzt, der Rennfahrer wäre vielleicht nicht die optimale Führungsperson. Ich sage, wenn wir einen optimalen Rennfahrer hätten, also den 100% Prototypen, dann wäre das für mich eine optimale Führungsperson. Was Axel meint, ist natürlich, dass da wieder weggegrätscht wird, weil der Egoismus ist meistens, wenn der Helm auf ist, kommt dann der Tunnelblick und dann wird wieder viel vergessen. Erfolgsfaktoren, wie eben schon gesagt, ist für mich einfach einzutauchen und das Team mitzunehmen. Ne? Das ist für mich der größte Erfolgsfaktor, weil ich habe nicht nur das Auto und den Motor, sondern ich muss die Mechaniker für mich arbeiten lassen. So mehr ich die Mitarbeiter mitnehme und nicht in der Ausbildung der Technik, sondern auch in der Emotion oder in der Motivation, umso mehr habe ich hier ein Zehntel gewonnen und da ein Zehntel. Axel muss die Fahrer mitnehmen, dass die trainieren. Das sollte jeder selber überlegen, wo du eben gesagt hast, die guten Rennfahrer trainieren schon an sich selber. Aber ich glaube, der ein und andere braucht auch noch mal einen kleinen Kick von dir, dass er trainieren sollte. Wir reden hier von Profis oder angehenden Profis, aber da haben wir hier ein Zehntel, da ein Zehntel. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir halt keine Sekunden mehr suchen, sondern meistens nur noch Zehntel und Hundertstel. Und da ist halt die Luft sehr, sehr dünn. Und das muss jedem bewusst sein, dass man überall nur Zehntel sucht und auf einmal stehst du an der Weltspitze. Und diesen Übertrag, den finde ich immer gut, sollte man auch mal ins Büro übertragen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn wir da von Zehntel sprechen, ist nicht so ganz jedem klar. Aber hier mal eine Minute oder da mal eine Minute. Mhm. Ne? Man kennt ja auch so diesen Klassiker, Viertel vor fünf, das lohnt sich nicht mehr. Mhm. Das haben wir auch gelernt, dass sich das noch lohnt, die letzte Viertelstunde. Ja. Und so kann man das dann auch vielleicht übertragen.
Mhm. Wenn wir das versuchen auf den Punkt zu bringen, was die erste Saison jetzt bei der Langstreckenweltmeisterschaft, bei der FIA-Weltmeisterschaft angeht, was waren die wichtigsten Lektionen, die ihr gelernt habt? Vielleicht auch persönlich. Vielleicht waren es auch Überraschungen, aber so, dass man sagt, so ein, zwei, drei Punkte, wo ihr beide unabhängig voneinander vielleicht oder auch zusammen sagt, das habe ich gelernt und vielleicht, das hat mich sogar überrascht, Axel.
Wir haben definitiv viel gelernt und auch lernen müssen und lernen dürfen in unserem ersten Jahr. Es ist die neue Serie und man könnte jetzt den Übertrag auch in die Geschäftswelt schaffen, war für uns ja, als wenn ich mich in einen für mich neuen Markt begebe. Mhm. Ja, es ist nach wie vor Motorsport, ich baue vielleicht immer noch Tische, aber ich mache jetzt nicht nur Küchentische, ich mache jetzt auch Bürostühle oder Bürotische. Und für uns war es einfach ein anderer Markt, auch im Motorsport, aber einfach eine ganz andere Serie, die rund um die Welt geht. Es ist eine Weltmeisterschaft. Mhm. Es ist die höchste Serie, die man auf der Welt fahren kann, im GT-Bereich. Und da ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Da ist das Reglement auch ein bisschen strenger. Da sind die Leute auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da kriegt man nochmal einen Klaps auf die Fingerchen. Und wenn man was richtig Dummes gemacht hat, dann tun die Finger auch richtig weh danach. Mhm. Also das sind alles Sachen, die wir dort lernen mussten. Die Selbstorganisation für dieses Geschäftsfeld ist um einiges höher, als wir das bisher kannten. Ja. Das mussten wir auch lernen. Das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das einfach auch für jedes Rennen besser zu machen und besser zu werden. Das ist ja das Schöne bei uns im Motorsport. Wir führen irgendeine Änderung herbei und kriegen das Feedback eigentlich innerhalb weniger Minuten oder Stunden danach zurück. Wenn wir es von Event zu Event machen, kriegen wir es im Monatsrhythmus zurück. Mhm. Also sehen wir unsere Anpassungen, die wir letztendlich vornehmen, sind da relativ schnell, wo wir ein Feedback bekommen. Mhm. Das ist das Schöne bei uns.
Mhm. Gibt es was dich persönlich überrascht hat oder wo du sagst, da bin ich besonders dankbar für als Lektion, die du gelernt hast, wenn du jetzt dieses Jahr zurückguckst?
Ich glaube, dass es so gut gelaufen ist letztes Jahr, liegt so ein bisschen in meinem Naturell, dass ich einfach positiv bin, egal ob das jetzt mal ein bisschen schmerzhaft ist oder mal ein bisschen nicht in die richtige Richtung geht von Anfang an, dass ich es einfach mit positiver Energie sehe und aus einer positiven Richtung betrachte. Und so konnte ich auch die ganze Arbeit reinstecken. Ich habe das nichtsdestotrotz auch gelernt am Ende des Jahres. Ich war schon wirklich urlaubsreif. Ja. Das war für mich auch wichtig. Aber was mir persönlich halt geholfen hat, sind meine kleinen Oasen, was nicht nur meine Familie ist, sondern auch wirklich gelernt zu haben, wenn ich eine Auszeit habe, dann habe ich auch eine Auszeit. Und wenn das mal, wie im letzten Urlaub, 10 Tage habe ich es geschafft, ohne mein Telefon anzufassen.
Sehr gut. Das geben wir natürlich gleich mal an alle weiter, diesen Wettbewerb. Wer schafft es, sein Telefon am längsten nicht anzufassen? Das ist schon gut. Kai, wie war es bei dir, wenn du die insbesondere diese Saison anschaust? Wir hatten ja schon jetzt Analogien im Sinne von neuer Markt und so weiter. Aber ganz persönlich, was hast du mitgenommen? Auch wieder, Stichwort, gab es Überraschungen, Selbsterkenntnis? Was hast du selbst für dich rausgeholt?
Was habe ich rausgeholt? Ja, ich würde mich da erstmal anschließen bei Axel. Mhm. Und eines der wichtigsten Themen, die wir da noch verbessern, die man immer verbessern kann oder die man ernst nehmen muss, auch in diesem technischen Beruf, ist für mich die Kommunikation. Also da habe ich am meisten gelernt, wie kommuniziere ich. Wie gesagt, wie Axel sagte, wir sind auf einer anderen Ebene angelangt, viel Politik und sich da auch zurückzunehmen. Das haben wir aber sehr gut gemeistert und ich glaube auch durch diesen Austausch, Feedback-Kultur hier, was besprechen wir hier in der Firma und wo gehe ich nicht vorschnell raus, also auch Kommunikation, sich mal zurückzunehmen. Mhm. Und da sind wir hier immer wieder im Austausch und das war für mich schon, wie gesagt, ist die unendliche Geschichte. Und ich habe da gelernt, um das dann zu beantworten, dass wir auch nie fertig sind, noch besser zu kommunizieren oder meinen zu müssen, man hätte die optimale Kommunikationsart jetzt inne. Also.
Aber das wäre bei euch, wären so Dinge, wo ihr dann zum Beispiel nach den Rennen ja auch wahrscheinlich ein ziemlich klares Debriefing macht. Ja, das ist für mich sehr spannend, wenn ich jetzt als Unternehmer diesen Podcast gerade hören würde, würde ich sagen, wie machen die das denn jetzt? Ich glaube, so nach jedem, das heißt nach dem Trainingslauf und so weiter, setzt ihr euch zusammen, üblicherweise, wenn ihr jetzt an der Rennstrecke seid, und macht ein Debriefing und sagt, was ist wie gelaufen, was hat welche Effekte gehabt, welche Erkenntnisse haben wir, wer hat welche Vorschläge. Muss man sich das so vorstellen, Axel?
Ja, also genau so, wie du sagst, ist es auch. Wir machen, wie gesagt, nach jeder Session, nach jedem freien Training, ob es 60, 90 oder 120 Minuten sind, natürlich ein Debrief, wie in jedem anderen Thema auch, um zu sehen, was hat gut funktioniert, wie war das Auto. Letztendlich geht es um Rundenzeit auf der Strecke und nicht, ob alle die gleichen Schuhe an hatten in erster Linie. Das gehört auch nochmal dazu. Gesamtauftritt natürlich darf man auch nicht aus den Augen betrachten, aber wir haben natürlich auch von oben nach unten das strukturiert. Die Ingenieure sind dafür verantwortlich, dass das Auto schnell funktioniert. Die Mechaniker sind dafür verantwortlich, dass der Befehl, der Wunsch des Ingenieurs, das Setup umgesetzt wird und auch so im Auto funktioniert und das Auto 100% einwandfrei funktioniert. Und natürlich sind die Leute da drüber im Teammanagement und Teamführungsbereich dafür verantwortlich, dass das Gesamtsystem funktioniert. Ja, dass auch jeder seine richtigen Schuhe anhat, dass jeder die richtige Hose anhat, dass der Gesamtauftritt letztendlich auch dort funktioniert. Und so geben wir das letztendlich auch weiter.
Aber gerade das Debriefing scheint ja dann ein wichtiger Punkt zu sein. Macht ihr auch persönliche Debriefings nach solchen Geschichten? Also, dass du sagst, ich habe ja mein Notizbuch und in das Notizbuch schreibe ich mir jetzt ein, was ist mir zu mir aufgefallen, ich muss, Stichwort Kommunikation, was du eben hattest, Kai, ich muss klarer, schneller kommunizieren beispielsweise. Gibt es sowas auch? So ein Lernen?
Also, wenn bestimmte Sachen einfach nicht holprig sind, natürlich hinterfragt man seine eigene Arbeitsleistung, das mache ich immer als erstes, ob der Fehler nicht doch bei mir liegt, anstatt bei irgendwem anders. Aber natürlich guckt man jeder für seinen Bereich auf das Debriefing und dann gibt es einen Report, warum bestimmte Sachen nicht funktioniert haben. Es ist ja genauso wie, wenn jemand etwas ausliefert und die Ware immer zu spät beim Kunden ist und der schickt das immer noch früher los, aber leider fährt der Mensch, der es ausliefert, nur mit 3 Rädern umher und das dauert einfach viel zu lange, müssen wir genau dasselbe Feedback brauchen, wir von den Mechanikern auch, dass wir sind eine Sekunde zu langsam und vorne rechts hat jemand vergessen, einen Flick anzubauen. Und uns fehlen.
Sagen wir mal, was ist ein Flick?
Also so ein kleines Luftleitblech, was dafür sorgt, dass wir vorne genug Anpressdruck haben. Und der Fahrer beschwert sich ständig über Untersteuern. Der Ingenieur sagt, kann nicht sein, Auto ist wunderbar. Und der Mechaniker verschweigt, dass vorne rechts ein Flick fehlt. Natürlich haben wir da ein Riesenproblem. Aber das ist dann auch Kai sein Part, der immer wieder predigt. Offene Kommunikation, auch Probleme offen anzusprechen. Hier wird keiner gekillt, sondern am Ende trägt es ja für das Gesamtgelingen dabei bei. Und das ist dann ja auch meine Aufgabe zu sehen, dass alle funktionieren und dass das Gesamtsystem stabil funktioniert.
Ja, also vermutlich braucht ihr sowas wie Teamdisziplin und auch gleichzeitig Selbstorganisation von jedem Einzelnen, dass er oder sie seinen Job, ihren Job top macht. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die Vorlage auch für dich, Kai, muss ich natürlich auch Räume lassen für das Eingestehen, überhaupt erstmal für das Erkennen und dann für das Eingestehen von Fehlern.
Genau, das ist ein guter Stichpunkt, Burkhard. Und das ist aber auch eine Sache, wie stellt sich so eine Firma auf und was ist überhaupt, erlaubt ist jetzt das falsche Wort, aber welche Fehlerkultur haben wir? Und wir haben hier eine offene Fehlerkultur, soll heißen, bitte spricht drüber. Das heißt nicht, dass jeder sofort zum Chef rennt und sagt, Chef, im Keller brennt noch Licht oder ich habe die Schraube nicht angedreht. Aber das Team ist in der Lage bei uns und muss in der Lage sein, sich gegenseitig zu korrigieren oder Fehler einzugestehen, weil wir haben dann eine wahnsinnslange Kette, die dann in die falsche Richtung arbeitet. Und da sind wir auch wieder ein bisschen besser, weil wir aber darüber gesprochen haben, wenn du einen Fehler machst, der sollte zwar kein zweites Mal passieren, aber bitte oute dich und es ist auch gewollt, diesen Fehler zuzugeben. Und da sind wir recht weit vorne, muss natürlich immer wieder lernen, wenn wir neue Menschen bekommen, weil es ist nicht üblich. Selbst sieht man es mal in der Formel 1, dass da auch mal Räder losgehen. Das ist dann der Super-GAU. Und ich würde, glaube ich, ich glaube nicht, dass in den meisten Teams derselbe Mechaniker wieder am Rad steht hinten rechts. Ne? Und das ist bei uns ein bisschen anders. Also wie gesagt, wenn es Folgefehler gibt, werden wir da auch anders handeln. Aber grundsätzlich darf man hier Fehler zugeben und wir müssen daraus lernen und dass die Fehler dann nicht mehr passieren.
Kommen wir nochmal zu einem Punkt, den du, Axel, eben ganz kurz schon mal angesprochen hattest, nämlich was tut ihr für euch selbst? Das ist jetzt eine große Herausforderung. Ihr seid im zweiten Jahr, ihr habt zwar jetzt ein bisschen Erfahrung, wie es läuft, aber die Belastung ist nochmal anders als bei einer europäischen oder gar deutschen Serie, eben weil es weltweit ist. Was tust du für dich selbst, Axel? Du hast eben gesagt, ich habe das auch mal geschafft, 10 Tage das Telefon nicht anzupacken. Das ist sicherlich schon mal eine klare, gute Empfehlung. Wie tankst du wieder auf?
Ja, also ich tanke ganz klar einfach auf meinen kleinen Oasen. Ich genieße so ein bisschen das Glück, dass meine Eltern sind Insulaner, die leben auf Langeoog. Mhm. Das ist von Haustür zu Haustür genau 2 Stunden. Dann fahre ich bei mir los und bin nach 2 Stunden inklusive Fähre und kleiner Bahnfahrt bei meinen Eltern auf der Insel. Da ist erstmal alles entschleunigt, in Ruhe, keine Autos, kein Autolärm.
Ja.
Und dort genieße ich dann letztendlich einfach die Zeit mit meiner Familie. Und wenn es nur 24 Stunden sind, nehme ich mir diese Auszeiten. Dann, wie ich eben schon sagte, ich betrachte vieles positiv. Mhm. Und ich versuche auch den anderen ein bisschen etwas immer mitzugeben. Heißt, wir fahren jetzt nach Shanghai und mir ist immer sehr daran gelegen, dass wir nicht nur Hotel und Rennstrecke und Flughafen sehen, sondern ein bisschen was aus dem Land mitzunehmen. Mhm. In Shanghai machen wir jetzt eine kleine Städtetour mit allen und eine Weinverkostung, denn wie es der Zufall will, von einem Mitarbeiter, die gute Freundin, hat eine Weinhandlung in Shanghai. Wir sind von Peking nach Shanghai gezogen und haben dann eine Weinhandlung. Also so trifft man wieder so Leute aus der Region am anderen Ende der Welt wieder. Und das möchte ich eigentlich auch den anderen 27 Leuten in unserem Team jetzt mittlerweile einfach mitgeben. Mal aus der Rennstrecke, aus dem Schrauber- und Arbeitstag ein bisschen auszubrechen, und wenn es nur für ein paar Stunden ist, und mal was von der Stadt, von der Kultur und von den Menschen zu sehen, die es auf dieser Welt noch gibt. Ja. Nicht, dass wir nur in das Land reisen.
Ja, das andere einfach dann auch tatsächlich mal sehen und wahrnehmen. Kai, was machst du? Außer, dass du, wie ich, dich auch erfreust an alten Autos zum Beispiel.
Genau, ist ein Part. Was Axel sagte, so ein paar Geschichten gibt es auch noch, die hast du uns aber oder du mir auch beigebracht und ein paar schöne Impulse gegeben. Ich möchte einmal mit dem Smartphone anfangen. Da gab es auch mal das Wort Mediendiät oder elfte Finger.
Genau, der elfte
und,
Finger.
Und ich habe an meinem elften Finger gearbeitet, sodass ich den mehr nutze und nicht der elfte Finger mich. Das heißt, ich habe zum Beispiel keinen E-Mail-Account mehr auf meinem Smartphone.
Okay.
Ist eine super Sache. Mhm. Kommt zwar immer wieder zu Diskussionen, aber das ist eine Entschleunigung und du hast dann auch mehr Wertschätzung deinem Gesprächspartner, wenn da nicht immer eine Lampe brennt oder es klingelt. Das war so eine kleine Geschichte. Ansonsten in der Freizeit fahre ich auch gern Motorrad. Das ist, wo ich abschalten kann oder auch aus dem Kampfsport oder komme aus dem Kampfsport und das ist für mich eine super Einheit, Körper und Geist fit zu kriegen oder mal abzutauchen. Mhm. Also das sind Sachen, die ich dann mache.
Ja, lasst uns vielleicht das abrunden auch mit der Frage Zukunftsprojekte. Also das eine fiel mir gerade ein, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und ich denke, das würde mich mal interessieren, wie die das gemacht haben. Im Prinzip kann man euch ja als Berater auch buchen über Toolimit. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt gerne mal einen Workshop machen und ich möchte mal die einladen und die sollen uns mal berichten, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, das zu tun und wir auch vielleicht ins Detail gehen im Sinne von Teambuilding und so weiter. Das könnte man machen. Also Toolimit ist eine unter anderem ja eine Eventagentur, die sich auf Motorsport fokussiert, aber gleichzeitig seid ihr natürlich auch selber ein gutes Beispiel, wie man es macht. Das, glaube ich, macht ihr auch, oder? Dass man euch einfach buchen kann.
Das machen wir auch, richtig. Mhm.
Okay, wir haben da nicht weiter darüber gesprochen im Vorfeld, aber das wäre für mich auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, der eine oder andere wird jetzt Klick machen und wird sagen, ich brauche mal das Know-how. Und das könnte man auch machen und so könnte man mal einen guten Workshop machen und euch einfach dazu einladen. Ich hoffe, ihr seid noch bezahlbar, aber das können wir dann nochmal besprechen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, Herausforderungen 2020, was steht an? Bei euch gibt es ja eigentlich selten die Wiederholung desselben. Also meist legt ihr irgendwie noch eine Schippe drauf oder macht was anderes. Ich fange mal mit dir, Axel, an, gerade bezogen auch auf die Serien, die ihr fahrt. Gibt es was Neues? Gibt es was anderes? Gibt es ein Nebenprojekt?
Ja, also da du ja auch noch in einem alten Saisongedenke bist, unsere Saison geht jetzt immer über den Jahreswechsel.
Genau,
also wir fangen im August bis Juni geht eigentlich unsere Saison. So können wir gar nicht mehr so wirklich mit Jahresenden planen. Das heißt, ja, ein Teilausrichtung für 2020 läuft ja bereits. Ja. Wir sind von einem Auto auf 2 Autos angewachsen.
Okay. Team damit auch erweitert?
Team, das, was ich eben schon sagte, wir sind jetzt 27 Leute plus die Fahrer.
Okay.
Heißt 33 Leute an dem Wochenende.
Das ist schon ein Ding.
Plus Gäste, die natürlich, der eine Fahrer bringt noch irgendwie mit Partner und Sponsoren, die Wochenenden besuchen etc. Das ist so ein Projekt. Das heißt, wir werden Le Mans 2020 mit 2 Autos starten. Mhm. Und da wir das ganze Jahr dann geübt haben mit 2 Autos, haben wir jetzt noch, weil wir ja Le Mans gewonnen haben und Weltmeister geworden sind, eine Einladung von der FIA ACO für ein drittes Auto in Le Mans.
Okay.
So, das heißt, wir werden...
Segen und Fluch sozusagen.
Ja, also ich sehe immer das Positive.
Ja, logisch, klar.
3 Autos in Le Mans, das ist eine ganz tolle Sache für uns und unsere Partner, uns dort zu präsentieren. Mhm. Le Mans ist immerhin das größte Rennen der Welt. Mhm. Es geht über 3 Wochen. Und das ist eine der Herausforderungen,
cool,
die wir 2020 haben. Mhm. Und dann wird man das sehen, was die Zeit so mit sich bringt. 2020, 2021 im Saisonwechsel gibt es neue Autos für die oberste Klasse in der FIA. Mhm. Das sind dann Hypercars. Wir werden, zumindest wenn man so dem Fahrerlagerfunk lauschen darf, wird es auch etwas geben in der Entwicklung Richtung Wasserstoff. Mhm. Also das wird auch kommen. Und das ist auch etwas, was ich als Zukunftsmusik letztendlich sehe, den Wasserstoffantrieb serienreif zu machen.
Ja, das wäre dann ein Beitrag dazu. Kai, wie ist es bei dir? Gibt es besondere Projekte, die du vor der Nase hast, sei es jetzt im Kontext der Motorsportaktivitäten oder auch daneben, da drüber, zur Seite? Ich weiß gar nicht, wie sich das dann verhält. Erzähl uns ein bisschen.
Ja, für mich neue Projekte eigentlich nicht, aber das System weiter zu verfeinern, unsere Mannschaft da weiter zu optimieren, motivieren brauchen wir nicht. Das ist auch immer so eine Frage, die von außen kommt. Wie motiviert ihr euch? Die ist irgendwie da, die Grundmotivation. Genau. Wir könnten aber auch schon helfen, wie du eben schon gesagt hast, andere Leute mitzunehmen, so ein bisschen aus unserer Sportlerwelt zu zeigen. Da geht es dann auch um das Thema Motivation. Mhm. Also für mich bleibt das Thema einfach, uns weiter zu fein zu tunen, weiter die Typenkunde zu betreiben und zu gucken, wie wir immer feiner und mit größerer Performance arbeiten. Mhm.
Ich glaube, Langeweile entsteht da nicht. Von daher an euch beide ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auch für den Einblick hinter die Kulissen, wie es denn wirklich funktioniert. Es geht, das würde ich abschließend aber nochmal sagen bzw. vermuten, es geht neben all der Technik vor allen Dingen auch um Menschen.
Für mich ganz wichtig, ja, es geht auf jeden Fall um den Menschen. Wir sitzen noch, da sitzen Menschen hinterm Steuer. Mhm. Darüber muss man sich auch immer im Klaren sein, dass die unbedingte Arbeit, die man dort leistet, auch am Ende jemanden verletzen könnte, wenn man das nicht vernünftig macht. Wir sind alle gerne zusammen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es ist keiner, der nicht gerne dabei ist oder nicht gerne dazugehören möchte. Da sind wir in unserem Team eine schöne, harmonische kleine Familie.
Ja. Das sollte so bleiben. Ich drücke euch die Daumen, sage aber jetzt ganz herzlichen Dank erstmal Kai, Axel, an euch beide für das Gespräch und bei Zeiten machen wir dazu ein Update.
Vielen Dank, Burkhard.
Danke. Okay. Danke dir.
Danke. Ciao.
Soweit mein Gespräch mit Axel Funke und Kai Ogiermann von Tulimit. Nutzen Sie die Anregungen aus dieser Episode, um auf neue Ideen zu kommen und natürlich insgesamt, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Derzeit haben wir die Vermarktung der Masterclass Selbstführung gestartet. In dieser Lecture, die auf kompakten Video-Episoden basiert, können Sie Ihre Selbstführung Stück für Stück optimieren. Mehr Infos finden Sie unter Masterclass Selbstführung. Den Link setze ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, ld21.de, finden Sie dort auch den Reiter zu unseren Dienstleistungen. So, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal für die kommenden Wochen alles Gute und natürlich wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!